Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Podcast. Großbritannien hat gewählt. Nicht das Unterhaus in Westminster, nicht die Regierung in London ist neu, aber es sind dennoch Wahlen gewesen, die weit in das politische Machtzentrum Londons hineinreichen. In England, Schottland und Wales wurde über sehr unterschiedlichen politischen Ebenen entschieden. Gerade deshalb lohnt sich heute der Blick auf das Ganze. Es hat sich etwas Staub gesetzt und wir analysieren das heute in dieser Sonderfolge des Europa-Podcasts. Diese Wahlen erzählen nämlich etwas über die Stimmung im Land, über das Vertrauen und vielleicht auch die Enttäuschung, über die Kraft aller Parteibindungen und die Frage, ob das politische Gefüge im Vereinigten Königreich sich gerade neu sortiert. Für die Regierung von Keir Starmer, Labour Party, kommen diese Wahlen zu einem schwierigen Zeitpunkt. Labour ist erst seit 2024 wieder an der Macht, doch die Erwartungen sind hoch, die Geduld vieler Wählerinnen und Wähler begrenzt. Gleichzeitig ringen die Conservatives, also die Tories, weiterhin mit den Folgen ihrer langen Regierungszeit. Neue und kleine Parteien nutzen diese Lücke, die dadurch entstehen. Besonders interessant ist auch, dass sich diese Wahlen gleichzeitig in England, Schottland und Wales zugetragen haben und dort ganz eigene politischen Logiken folgen. Was in einer Region nach Protest aussieht, kann in der anderen Ausdruck territorialer Selbstbehauptung sein. Was lokal beginnt, kann nationale Folgen haben. Was bedeuten also die Wahlen für Großbritannien? Sind sie ein normaler Stimmungstest zwischen den zwei Unterhauswahlen? Oder zeigen sie, dass das britische Parteiensystem tiefer in Bewegung geraten ist? Darüber spreche ich heute mit der Politikwissenschaftlerin und der Expertin für britische Politik, für die britische Europapolitik und vor allem auch die Beziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union. Und wer den Europa-Podcast fleißig abonniert hat, kennt sie schon. Liebe Dr. Birgit Bichat, schön, dass du heute wieder im Europa-Podcast bist.
Danke für die erneute Einladung.
Birgit, wir müssen natürlich auf die Wahlen schauen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Großbritannien scheint mir unruhiger geworden zu sein. Ist das auch dein Eindruck?
Auf jeden Fall. Also wir sehen ein unruhigeres Land, wobei das jetzt nicht ganz neu ist. Also ich würde mal sagen, spätestens seit dem Referendum, EU-Referendum über über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, die ja letztlich, das sich jetzt dieses Jahr zum 10. Mal jährt, sehen wir einfach, dass sich viel tut im Land und dass das Land nicht so richtig zur Ruhe kommt.
Woran würdest du diese Unruhe festmachen? Sind es die schwachen großen Parteien, also die Labour und die Conservatives, die ja quasi das Parteiensystem nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg ja eigentlich dominiert haben, so? Oder sind es die neuen Herausforderer, die auf einmal neue Methoden anwenden und die Alteinhergebrachten gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen?
Der Europa-Podcast lebt von guten Gesprächen, starken Themen und von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn du dabei sein möchtest, dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. So hilfst du mit, dass wir auch in Zukunft Europa hörbar machen können. Vielen Dank für deinen Support.
Ich würde sagen, es ist beides. Also wir haben auf der einen Seite eben die traditionellen Regierungsparteien, Labour und Konservative, die eben beide entweder noch an der Regierung sind oder aktuell an der Regierung sind oder eben für eine lange Zeit waren. Und Wählerinnen und Wähler haben einfach einen Eindruck davon, was diese Parteien letztlich für sie tun oder auch nicht tun, und was sie auch für das Land tun und ob sie das Land voranbringen. Und auf der anderen Seite haben wir diese ganzen kleineren Parteien schon länger gehabt, also jetzt vielleicht mit Ausnahme Reform UK, die streng genommen, ich glaube, es jetzt seit 7 Jahren gibt. Reform UK ist eine Reinkarnation der Brexit Party. Sie ist aber nicht mehr das gleiche wie die Brexit Party, weil natürlich die Brexit Party wirklich einfach eine One-Issue-Party war. Und wir einfach sehen, dass Reform UK sich in der Hinsicht schon weiterentwickelt hat, weil sie eigentlich auch relativ wenig über Europa reden, sondern ganz viel über andere Themen. Wir haben die Grünen, die es auch schon länger gibt, die aber lange Zeit eben keinen signifikanten Einfluss hatten. Wir werden später darüber reden, ob sie den jetzt haben, aber sie sind auf jeden Fall medial inzwischen sehr viel präsenter. Wir haben natürlich die Liberaldemokraten als die traditionelle dritte Kraft, die es ja auch weiterhin gibt, wobei wir einfach auch merken, dass über die halt ein bisschen weniger geredet wird. Und wir haben natürlich in Schottland und in Wales die jeweiligen dortigen Nationalisten. Das ist einmal die Scottish National Party. Und dann in Wales ist es Plaid Cymru. Also das heißt, das sind alles keine Parteien, die jetzt so richtig neu sind, mit Ausnahme von Reform UK, aber man da natürlich auch sagen kann, dafür gab es davor schon UKIP, also rechtspopulistische Parteien. Gibt es auch schon seit längerem im Vereinigten Königreich. Und das heißt, was sich einfach verändert hat, ist, dass diese kleineren Parteien von Wählerinnen und Wählern jetzt stärker ausgewählt werden als Alternative zu den traditionellen Regierungsparteien.
Kann man dann noch von einer Protestwahl sprechen oder ist es dann schon wirklich so eine ein gezielter Ausdruck von neuen politischen Stimmungen, die wir hier sehen?
Ich glaube, es ist in Teilen ist es sicherlich eine Protestwahl. Es ist halt eben auch die Frage, was Wählerinnen und Wähler denn, wie sie ihre Enttäuschung über die aktuellen Regierungen, und ich sage deshalb Regierungen, weil es ja auch Wahlen in Schottland und Wales gegeben hat, ausdrücken. Aber ich glaube, man sollte das nicht nur verkürzen auf eine reine Geschichte halt eben, dass das hier eine Protestwahl ist. Weil ich glaube, für bestimmte Wählerinnen und Wähler zeigt sich jetzt zum ersten Mal, dass diese kleineren Parteien, die sie an sich immer schon gut fanden, dass die jetzt ein Fenster haben, wo sie möglicherweise Stimmen gewinnen können und wo sie Sitze gewinnen können. Und letztlich, ich glaube, das ist was einfach dann auch dazu führt, dass Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, jetzt lohnt sich's mal für diese Parteien halt auch zu stimmen.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über diese Unruhe gesprochen. Jetzt müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch nochmal erklären, was denn da überhaupt gewählt wurde und was so diese ganze politische Klasse, das ganze politische System in Aufruhr bringt. Könntest du uns vielleicht einmal kurz erklären, was denn jetzt beim britischen Wahlsystem zur Wahl stand? Na, also welche Wahlen haben stattgefunden, in den jeweiligen Landesteilen?
Genau, also wir haben drei Wahlen gehabt. Wir haben einmal die sogenannten Local Elections, also Kommunalwahlen gehabt in England. Die finden jedes Jahr im Mai statt. Und es hängt ein bisschen davon ab, wo die Wahlkreise sind. Das sind halt eben, wie diese Gemeinden zusammengesetzt sind und wie die sich strukturieren. Und danach werden entweder in einer Region also alle Wahlkreise abgestimmt in einer Wahl. Das ist in London so gewesen. Oder wir haben so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das heißt, jedes Jahr wird ein Drittel der Gemeinderäte neu gewählt. Und das ist der Teil, den wir in England hatten. Es ist auf jeden Fall auch, dass das Wahlsystem ist first past the post. Also das, was wir kennen. Also die Partei, die die meisten Stimmen hat, bekommt dann auch diesen Sitz. Das, was wir halt eben aus der Wahl auch zum Londoner Parlament kennen. Und wir haben dann noch Wahlen gehabt in Schottland und in Wales für die sogenannten Devolved Parliaments. Also das sind eben die Bereiche, also Schottland und Wales sind ja Ende der 90er Jahre, hat man dort ja eigene Institutionen, ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung eingeführt. Und die werden auch immer in regelmäßigen Abständen gewählt. Die letzten Wahlen in Schottland und in Wales haben 2021 stattgefunden, also damals noch unter Covid-Bedingungen und dementsprechend halt auch zu einer ganz, ganz anderen Zeit. Das Besondere ist noch, oder der Unterschied ist auch, dass in Wales und in Schottland ein Verhältnis, eine Form des Verhältniswahlrechts angewandt wird für diese Wahlen. Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, das System, wie es in Schottland ist, ist ein bisschen so, wie wir das kennen, halt eben von der Bundestagswahl. Und wir haben in Wales ein neues System, was jetzt auch bei dieser Wahl zum ersten Mal verwendet wurde, was aber auch ein Verhältniswahlrecht ist. Das heißt, das zeigt auch schon so ein bisschen was, dass da durchaus kulturelle, politisch-kulturelle Unterschiede sind zwischen England und Schottland und Wales. Und vielleicht noch ganz kurz zur Vollständigkeit. Nordirland wählt erst nächstes Jahr. Also dementsprechend, die wählen aber auch natürlich ein eigenes Parlament und die sind aber nicht in diesem Jahr dabei, sondern erst im nächsten Jahr.
Okay, vielen Dank für die Einordnung. Jetzt natürlich die Folgefrage liegt ja schon auf der Hand. Wenn wir so unterschiedliche Systeme haben, ne, Verhältniswahlrecht, Mehrheitswahlrecht, wie ist das dann denn eigentlich? Ist das dann überhaupt ein politischer Gradmesser? Also kann man von diesen unterschiedlichen Wahlen denn überhaupt so grundsätzlich etwas ableiten auf, keine Ahnung, das Regierungshandeln der aktuellen Regierung? Und das frage ich jetzt unabhängig davon, ob jetzt gerade Keir Starmer oder Theresa May oder Boris Johnson in Downing Street sitzt.
Also, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Konsequenzen dafür. Und es gibt auch Wählerinnen und Wähler, die sozusagen so abgestimmt haben, wie sie vielleicht bei einer landesweiten Wahl abstimmen würden. Und wo halt auch insbesondere die Performance der Labour-Regierung und halt auch ihres Premierministers eine Rolle bei ihrer Wahlentscheidung gespielt haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich, wie es immer ist bei Kommunalwahlen, natürlich auch viel über kommunale Themen gesprochen würde. Also wer holt den Müll ab und wann wird der abgeholt und solche Dinge, die natürlich jetzt mit London in dem Sinne nichts zu tun haben. Und wir haben natürlich in Wales und in Schottland selber Regierungen, über deren Performance letztlich halt die Wählerinnen und Wähler auch bei dieser Wahl abgestimmt haben.
Okay, dann lass uns auch einmal nach England schauen. Dort hat ja Reform UK ordentlich zugelegt. Du hast sie ja eingangs schon beschrieben und ich glaube, Nigel Farage ist so die Galionsfigur, die ja auch in diesem Zusammenhang immer genannt werden muss, auch wenn er jetzt ja nicht auf dem Wahlzettel stand, aber er ist ja trotzdem omnipräsent. Kannst du uns einmal erklären, wo dieser Erfolg zu suchen ist von Reform UK?
Ich glaube, Reform UK, also ich denke, man muss einmal festhalten, dass natürlich die konservative Partei in Großbritannien sich in den Brexit-Jahren insbesondere auch stärker in eine populistische, rechtspopulistische Richtung bewegt hat. Und wir haben, wie gesagt, in der Vergangenheit ja schon andere Parteien gehabt, die dann häufig halt unter der Führung von Nigel Farage einfach sehr erfolgreich waren. Das ist zum einen UKIP. Also UKIP hat es ja viel länger gegeben. UKIP gibt es eigentlich schon seit, ist eine Reaktion gewesen auf den Maastrichter Vertrag. Also die gibt es schon seit den 90er Jahren. Sie sind aber richtig erfolgreich für ihre Verhältnisse erst geworden, als Farage dann der Parteivorsitzende war. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, dass Nigel Farage, egal wie man politisch zu ihm steht, halt einfach ein hervorragender Kommunikator ist. Der interessanterweise ist aber auch schafft, dass sehr vieles natürlich von ihm halt auch einfach abprallt. Also der sozusagen auf der einen Seite Dinge sagen kann, die andere Politikerinnen und Politiker vielleicht nicht sagen können und gleichzeitig aber natürlich es auch gut schafft, wie das oft bei Populisten ist, die nicht eine Verantwortung haben für politische Entscheidungen, sich auch sehr gut davon zu distanzieren. Und das ist, glaube ich, bei Reform UK ein ganz wichtiges Element. Es ist auch gleichzeitig potenziell so ein bisschen ein Hemmschuh für Reform UK, weil wir momentan immer noch nicht so richtig wissen, wer sind denn eigentlich, wer ist denn die zweite Reihe, wer ist denn die Ministerreihe? Die Anführungsstrichen Ministerreihe, also sozusagen das Schattenkabinett, wenn man es jetzt mal etwas überspitzt formulieren möchte, von Reform UK, setzt sich zum großen Teil eben aus ehemaligen konservativen Politikern zusammen. Und da stellt sich natürlich dann auch so ein bisschen die Frage halt, ist es eine neue Partei, die ja sehr gerne halt eben als Anti-Establishment-Partei sich präsentiert, aber gleichzeitig sozusagen sich auch zusammensetzt halt eben aus Personen, die definitiv Establishment sind. Und es ist auch natürlich jetzt nicht überraschend, dass auch Nigel Farage, der jahrelang im Europaparlament als Abgeordneter war, jetzt auch Abgeordneter im Londoner Parlament ist, ihn als nicht politisches Establishment zu bezeichnen, ist ein bisschen weit hergeholt. Also und dementsprechend, glaube ich, sind das Dinge, wo man das sind sozusagen Besonderheiten dieser Partei. Gleichzeitig ist es aber so, dass Farage, und das hat er halt immer schon sehr gut gekonnt, in der Lage ist, die Unzufriedenheit der Bevölkerung doch kommunikativ sehr gut aufzunehmen. Und nicht unbedingt darauf eine Antwort zu bieten, aber halt letztlich halt mit Wählerinnen und Wählern das Gefühl zu geben, hier ist mal einer, der redet halt mal offen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die britischen Bürgerinnen und Bürger in der Tendenz nicht Trump unterstützen und sein, also Farages enge Beziehung zu Trump durchaus auch problematisch gesehen wird. Und was, glaube ich, nochmal zuletzt auch zu Farage selber nochmal ganz wichtig ist, er ist halt ein Politiker, der sehr stark polarisiert. Also das heißt, wo Menschen sagen, das ist toll, da sagt einer mal endlich, was Sache ist, gibt es auf der anderen Seite natürlich auch sehr viele Wählerinnen und Wähler, die einfach sagen, nee, also der auf jeden Fall nicht. Und das heißt, wir haben auch in allen drei Wahlen in Schottland, in Wales und in England auch eine Gegenreaktion gesehen. Also Wählerinnen und Wähler und auch Parteien, die sozusagen Wahlkampf damit gemacht haben, dass sie gesagt haben, Moment mal, da könnte ja jetzt Reform reinkommen. Wir müssen auf jeden Fall, die progressive Linke muss auf jeden Fall eine Gegenantwort darauf haben. Also das heißt, das ist, glaube ich, was interessant ist zu sehen. Also ich würde sagen, dass einen rechtspopulistischen Strang in der britischen Politik beziehungsweise im britischen politischen System nichts Neues ist. Aber sozusagen die Wählerinnen und Wähler jetzt das Gefühl haben, naja, die Konservativen sind es nicht, die waren auch zu lange in der Regierung. Vielleicht wählen wir jetzt mal lieber das Original.
Damit sprichst du gerade die Konservativen an, die Tories, die haben ja auch Federn gelassen, über die Wahlen hinweg. Wie sieht es denn da im Innenleben der Konservativen gerade aus? Da muss ja ordentlich Dampf im Kessel sein, oder?
Die Konservativen sind interessanterweise aus dieser Wahl, also dieser Kommunalwahl rausgegangen in England und haben erzählt, wir kommen wieder, wir sind im Aufschwung, obwohl sie über 500 Sitze verloren haben, also auch kein gutes Wahlergebnis haben. Und ich glaube, die haben für sich noch nicht entschieden, wo sie eigentlich hinwollen. Also das Interessante ist, dass halt eben sie verlieren zunehmend oder haben jetzt auch zunehmend Wählerinnen und Wähler an Reform UK verloren. Das heißt eben noch rechts von ihnen. Sie haben aber noch nicht die Richtungsentscheidung getroffen, ob sie eigentlich eine Mitte-Rechts-Partei sein wollen oder doch eine Partei, die stärker halt eben halt auch noch weiter nach rechts rückt. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Zumal man nicht vergessen darf, dass interessanterweise ja auch, es sind nicht so viele, aber natürlich auch traditionelle konservative Wähler gibt, die Remain-Wähler waren, also die für einen Verbleib in der EU waren. Und für diese Wählerinnen und Wähler ist Reform nicht eine Alternative. Also das bedeutet, dass für die Konservativen die Herausforderung einfach ist, dass sie immer noch als ehemalige Regierungspartei wahrgenommen werden. Und da lastet man ihnen viele Dinge halt einfach an. Und gleichzeitig aber auch sie noch nicht wirklich sich positioniert haben, wo sie denn eigentlich hinwollen. Und das Problem ist natürlich, wenn man zwei eher rechtspopulistische Parteien hat, ist so ein bisschen die Frage halt, für wen entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler?
Man sieht es ja im Parlament in London ja auch richtig schön. Es gibt ja eigentlich in dieser Kammer, wenn man da drinnen steht, ja nur links, rechts, ja, progressiv, konservativ. Und dann wechseln wir doch einfach mal die Seite und schauen uns mal an, wie denn gerade die Regierungsbank abgeschnitten hat in Form der Sozialdemokraten unter Labour, also Keir Starmers Partei. Der ist ja seit 24 Premierminister. Und hat ja auch ein Versprechen abgegeben, dass die Tory-Zeit jetzt zurückliegt und eben eine Politik des Aufschwungs kommen soll und eben auch der Politikstil sich ja auch ändern soll. Wir sind jetzt ja kaum 1,5 Jahre, 2 Jahre später. Warum ist denn die politische Geduld mit Labour in Großbritannien eigentlich schon am Ende?
Ich glaube, zum einen haben 2024 viele Wählerinnen und Wähler für Labour gestimmt, nicht unbedingt, weil sie so viel von Labour erwartet haben, sondern weil sie das Gefühl hatten, okay, die Konservativen können es wirklich gar nicht. Wir müssen die auf jeden Fall aus der Regierung haben. Und dementsprechend wählen wir dann halt Labour. Und Labour ist natürlich angetreten damit, dass man gesagt hat, wir machen Veränderung. Wir sind die stabile, wir machen eine stabile Regierung. Wir machen Veränderung im Positiven, gerade halt eben auch zur Lebenshaltungskostenkrise, die ja seit Jahren besteht in Großbritannien, eben den Wählerinnen und Wählern das Gefühl geben, am Ende habt ihr dann doch mehr von eurem Gehalt in der Tasche. Und diese Versprechen haben sich bis jetzt aus Sicht der Wählerinnen und Wähler nicht bewahrheitet, weil natürlich auch die wirtschaftliche Situation im Vereinigten Königreich auch sehr schwierig ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Starmer-Regierung seit Sommer 24 durchaus viele Eigentore geschossen hat, in vielen Dingen halt eben U-Turns gemacht hat, Dinge halt dann angefangen hat, aber dann auch nicht so zu Ende gebracht hat, wie vielleicht Wählerinnen und Wähler das gerne haben wollten. Es gab so ein paar Skandale. Der letzte natürlich, und das ist der nicht unbedingt der größte oder der am meisten hängen geblieben ist, aber das ist natürlich diese Frage der Einstellung von Peter Mandelson als amerikanischen Botschafter. Letztlich hat sich da halt rausgestellt, am Ende war das eine politische Entscheidung anscheinend von Starmer, dass er Mandelson im Amt sehen wollte und letztlich der Civil Service im Außenministerium am Ende diese Entscheidung halt umgesetzt hat und sich jetzt rausgestellt hat, dass es einen sogenannten Vetting-Prozess gab, also eine Überprüfung, ob denn Mandelson durchaus ein Sicherheitsrisiko sein könnte, weil abhängig von den Informationen, die er in seinem Amt als Botschafter bekommen würde. Und damals die Entscheidung war, oder die Empfehlung war, dass er durchaus ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Und letztlich ist es einfach nur ein Beispiel davon, dass Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, naja, halt, es ist ja ähnlich wie bei den Konservativen halt. Also, am Ende kann man auch Keir Starmer nicht trauen, am Ende kann man Labour nicht trauen und all diese großen Ankündigungen, da ist halt einfach nicht viel gekommen. Und das heißt, ich glaube, die Geduld der Wählerinnen und Wähler ist ohnehin oder die Geduldsspanne ohnehin kürzer. Aber es ist halt auch einfach, es wurden Versprechen gemacht, die nach 2 Jahren aus Sicht der Wählerinnen und Wähler nicht eingelöst wurden.
Man muss noch mal dazu sagen, Mandelson war ja britischer Botschafter in Washington und dort ja auch mit Epstein bekannt und auch in den Files. Also da kam dann der politische Druck, ich glaube jetzt auch schon vor 4 Wochen so richtig auf, und Starmer musste sich auch im Unterhaus dazu noch mal rechtfertigen. Also das ist ja etwas, was ja schon dann jetzt auch länger köchelt. Wie gefährlich ist denn jetzt das Wahlergebnis für die Regierung in London? Ich habe es eingangs erwähnt, das ist ja eigentlich eine Regionalwahl, ja, oder eine Kommunalwahl, aber man schaut ja trotzdem wieder nach London. Also ich habe auf die Uhr geguckt und bevor wir gesprochen haben, Keir Starmer war noch Premierminister.
Also
Wie
wie man
gefährlich
merkt,
wird's denn?
ich glaube, inzwischen ist es ziemlich gefährlich geworden für ihn. Ich finde das insofern ein bisschen überraschend, weil natürlich man sagen könnte, die Labour-Partei, die jetzt sehr offen einen Richtungsstreit auch so ein bisschen führt, nämlich über diese Frage halt, können wir selber alles retten, was wir retten müssten, wenn wir jetzt einen neuen Premierminister haben und einen neuen Parteivorsitzenden. Man würde sagen, ihr könnt ja sehen, wie die Konservativen das vor einigen Jahren gemacht haben. Und Wählerinnen und Wähler haben natürlich kein Interesse daran, dass die Regierungspartei sich intern streitet. Es ist so, dass Wählerinnen und Wähler Keir Starmer furchtbar finden. Aber es ist natürlich wirklich die Frage halt, wie man jetzt mit diesem Machtkampf, innerparteilichen Machtkampf umgeht. Und das, glaube ich, ist was in der Vehemenz für mich ein bisschen überraschend kam. Also, dass es wahnsinnig große Kritik geben würde an Starmer, war klar. Viele der Wahlergebnisse sind nicht so überraschend, weil sie schon von Umfragen durchaus, also die Umfragen sehr stark durchaus darauf gedeutet haben, dass die Situation so ausgehen könnte, wie sie könnte. Aber ich glaube, es ist hier halt einfach jetzt auch natürlich, Labour hat halt einfach wahnsinnig viel verloren. Und wir werden ja gleich auch nochmal über Wales sprechen und da ist es ein besonderer Verlust. Und Letztlich braucht man ja immer auch ein bisschen dann einen Sündenbock, in der Hoffnung, dass man dann sagt, damit könnte sich dann was ändern und einer muss Verantwortung tragen. Und dann ist natürlich die Frage, muss der Premierminister nur sagen, dass er die Verantwortung trägt, oder muss er auch die Verantwortung tragen in dem Sinne, dass er von seinem Amt zurücktritt?
Du hast es schon vorweggenommen. Ich wollte eigentlich den nächsten Block damit einleiten, dass wir jetzt über das britische Bremen sprechen. Weil wir wissen ja alle, Bremen ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit es die Bundesrepublik gibt, ja sozialdemokratisch regiert. Ähnlich ist es, gab es ja Verhältnisse auch in Wales, da ist ja Labour quasi eine Hochburg gewesen. Die haben wir jetzt da auch verloren. Ja? Und das ist ja auch nochmal so ein politischer Einschnitt, wenn man auf die Landkarte schaut. Also Labour-Land in anderer Hand. Was hat sich denn dort verändert?
Ich glaube, da hat sich vieles verändert. Also man muss halt eben sagen, das ist genau wie du sagst. Seit 1922 war Labour immer die stärkste Kraft in jeder Wahl, die in Wales stattfand. Seit 1999, seitdem es das walisische Parlament und die Regierung gibt, ist es so, dass immer Welsh Labour die stärkste Kraft war. Und ich glaube, zum einen muss man einfach sagen, nach mehr als 100 Jahren, dass dann irgendwann die Wählerinnen und Wähler sagen, ach nee, also jetzt wollen wir doch mal was anderes, ist nicht so überraschend. Wir haben aber auch in Wales so ein bisschen so ein Double Incumbency-Problem gehabt. Also das heißt, auf der einen Seite hatten wir die Regierung in London, die Labour-Regierung in London, die äußerst unbeliebt ist bei Wählerinnen und Wählern in Wales. Und wir haben auf der anderen Seite Welsh Labour gehabt, die Regierung in Wales, die aber auch äußerst unbeliebt ist. Das ist auch viel durch hausgemachte Probleme. Also die lange Zeit hat Welsh Labour sich sehr gut gestellt und hat halt auch, also bei den Ministerpräsidenten, die waren sehr erfolgreich. Ist auch vergleichsweise gut eigentlich durch den Brexit gekommen, weil da ja so ein bisschen das Problem war, dass die walisischen Wähler haben für den Brexit gestimmt, aber die Regierung wollte den gar nicht, weil aus einer wirtschaftlichen Sicht ist das auch nicht von Vorteil für Wales. Aber das heißt, wir haben dann mit Vaughan Gethin im Frühjahr 24 einen Ministerpräsidenten gehabt, der sehr, sehr umstritten war, innerparteilich sehr umstritten war und der nach wenigen Monaten zurücktreten musste. Und wir haben dann eine Ministerpräsidentin gehabt, Eluned Morgan, die versucht hat, im Endeffekt dieses Schiff wieder fahrtauglich zu machen und aber auch die Entscheidung getroffen hat, letztlich sich nah an die Regierung in London zu binden, in dem Sinne, dass sie davon gesprochen hat, dass es hier eine Partnerschaft und eben diese Argumentation, dass Welsh Labour eigentlich wirklich davon profitieren kann, dass da eine Regierung in London ist, die ist auch Labour. Und das war einfach, hat für die Wählerinnen und Wähler nicht gezündet. Das kommt auch noch dazu, dass wir mit Plaid Cymru, also mit den walisischen Nationalisten, eine sozialdemokratische Partei haben und damit eine Alternative zu Labour. Und die walisischen Nationalisten haben etwas gemacht, was die Scottish National Party in einige Jahre zuvor gemacht hat, nämlich sehr gut der Bevölkerung sich darstellen, als eine Partei, die das Interesse von Wales, wirklich für das Interesse von Wales einsteht. Und das ist eben dann einfach für viele Wählerinnen und Wähler das Gefühl gewesen, okay, naja, dann wählen wir halt was anderes, weil wir haben ja die Möglichkeit, was anderes zu wählen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Wales ist es halt auch so, dass wir auch einen starken konservativen Strang haben, und das heißt, wir und auch sehr viel Unzufriedenheit, und die zweitstärkste Kraft aus dem Stand nach Plaid Cymru ist Reform UK geworden.
Also da sehen wir ja auch diese Verschiebung oder diese Unruhe in diesem traditionellen Parteiensystem, gerade wenn nach 100 Jahren auch mal jemand anders in Cardiff regieren darf. Wie ist denn das jetzt einzuschätzen mit der Strategie, die Plaid Cymru ja auch verfährt oder verfolgt in Zukunft? Können wir jetzt erwarten, dass es jetzt, wo sie quasi Cardiff in der Hand haben, dass sie dann ähnlich argumentieren werden und politische Ziele verfolgen werden wie in Edinburgh die SNP?
Ich vermute, du meinst die Unabhängigkeit
Ja.
damit. Also das Interessante ist, sie machen es in der Tat ähnlich wie die SNP in der Vergangenheit, weil sie letztlich den Wählerinnen und Wählern gegenüber gesagt haben, Unabhängigkeit, ein Unabhängigkeitsreferendum, ja, das soll irgendwann mal kommen, aber es ist definitiv kein Thema für die erste Legislaturperiode. Und ich glaube, das war auch wichtig, weil wir in Wales nicht sehen, dass die Unterstützung, also die Unterstützung für Plaid Cymru ist angestiegen, aber die Unterstützung für die Unabhängigkeit von Wales ist nicht im gleichen Maße angestiegen. Das heißt, es war schon klar erkennbar, dass wir hier Wählerinnen und Wähler haben, die Plaid Cymru gut finden, aber nicht unbedingt für die Unabhängigkeit von Wales sind. Und dementsprechend ist Plaid Cymru da durchaus zurückhaltender, was das angeht, als eben die SNP, die aber natürlich jetzt ja auch schon viel, viel länger an der Regierung sind.
Und auch wieder, so wie es aussieht, und damit sind wir im hohen Norden Großbritanniens in Schottland. Wie würdest du denn das schottische Ergebnis lesen? Ist es jetzt eher eine Bestätigung der Kräfteverhältnisse, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben? Und soweit ich mich erinnere, ist das fünfte Mal SNP bestätigt worden oder das vierte Mal? Oder ist es jetzt eher auch durch die Kräfteverschiebung bei den anderen Parteien eher so, dass wir jetzt auch so eine, ja, diese Unübersichtlichkeit, die aus England jetzt auch nach in den Norden schwappt? Wie würdest du es sehen?
Es ist, die Wählerinnen und Wähler haben der SNP immer noch die meisten Stimmen gegeben, weil sie, glaube ich, die SNP für das beste schlechte, die beste schlechte Option gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Also die SNP hat Stimmen verloren, sie hat 6 Sitze verloren. Sie hat jetzt noch 58 Sitze. Für eine eigene Mehrheit hätte sie 65 gebraucht im schottischen Parlament. Das heißt, sie hat definitiv an Unterstützung verloren. Also ihr Stimmenanteil ist im Vergleich zur Wahl 2021 um knapp 10% gesunken. Also das heißt, man sieht schon, dass die Wählerinnen und Wähler eigentlich mit der SNP-Regierung, die du hast gesagt, die sind seit 19 Jahren an der Macht, nicht zufrieden waren. Aber anders als eben 2024 um die Parlamentswahl, da ist die SNP sehr stark abgestraft worden und hat da Sitze an Labour abgeben müssen. Und Scottish Labour hat sich sehr stark auch dann damals als eine Alternative zur SNP präsentieren können. Aber da war es so, dass die Wählerinnen und Wähler in Schottland halt auch das Gefühl hatten, boah, halt irgendwie die Labour-Regierung in London, die wollen wir jetzt nicht. Naja, dann wenigstens noch die SNP. Und was hier auch nochmal bemerkenswert ist, dass wir eben mit Reform eine rechtspopulistische Partei haben, die zum ersten Mal jetzt wirklich richtig gewählt wird in Schottland. Also wir haben, UKIP hat in Schottland nie so richtig punkten können, weil es immer als schottischen Nationalismus, als englischer Nationalismus wahrgenommen wurde. Und letztlich ist es so, dass wir jetzt, Reform hat aus dem Stand 17 Sitze im schottischen Parlament erreicht. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Und das zeigt halt auch nochmal, dass dieses Selbstverständnis, was halt eben Schottland eigentlich auch hatte, dieses, wir sind eine progressive Nation und wir wählen eher sozialdemokratisch, eher politisch links, dass das nicht ganz mehr stimmt.
Jetzt muss ich da natürlich die Frage auch nochmal stellen. Das Thema der Unabhängigkeit Schottlands, gerade mit einer unbeliebten Regierung in England, mit einem aufkommenden Reform UK, also eher dem nationalistischen und weniger dem integrativen nach Europa, ist denn dann SNPs Ziel immer noch die Unabhängigkeit zu erlangen oder hat man das aufgrund der geopolitischen Themen derzeit hinten angestellt?
Nein, also das ist immer noch der Grundwunsch dieser Partei. Ich glaube, ein bisschen schwierig ist, dass sie in ihrem Wahlprogramm gesagt haben, wenn wir eine Mehrheit bekommen im Parlament, dann sehen wir das als ein Votum für ein erneutes Referendum. Das heißt, dieses Argument können Sie jetzt nicht mehr fahren. Sie haben aber jetzt relativ schnell nach der Wahl ein neues Narrativ gefunden und dieses neue Narrativ sagt, wir brauchen auf jeden Fall ein Unabhängigkeitsreferendum und die Unabhängigkeit ist wichtig, um Schottland vor Reform zu schützen. Und ob das jetzt bei Wählerinnen und Wählern verfängt, werden wir sehen. Es ist in den Umfragen immer noch so, dass die Unterstützer und die Gegner der Unabhängigkeit sich ungefähr gleich hoch also aneinander gegenüberstehen. Also wir haben am Ende immer noch so ungefähr um die 50 zu 50. Das heißt, ein Referendum wäre da voraussichtlich immer noch schwer zu gewinnen, aber es bedeutet halt eben, dass die Unterstützung für die Unabhängigkeit in Schottland definitiv größer ist, als sie in Wales ist.
Okay, also ein Thema, das uns noch begleiten wird.
Auf jeden Fall.
Dann schauen wir doch nochmal auf die kleineren Parteien, also die Grünen, die Liberaldemokraten und ich würde auch fast schon sagen die Konservativen, weil sie ja so geschrumpft sind. Die Grünen konnten vor allem in den urbanen und progressiven Milieus punkten, eben unter anderem als ja, Antwort auf die Schwäche von Labour. Siehst du da jetzt eine ernsthafte Konkurrenz, die sich hier gerade aufbaut, oder ist das so ein Phänomen, das vielleicht auch wieder vorübergeht?
Also ich glaube, dass die Grünen schon durchaus eine Alternative sein können, aber man muss vielleicht auch ein bisschen insofern sagen, dass die Grünen in Großbritannien, und da gibt es nochmal einen Unterschied, weil die schottischen Grünen, die stehen dann wiederum für die Unabhängigkeit und die sind eine eigene Partei gegenüber den englischen und den walisischen Grünen. Aber es ist eher eine Partei, die vergleichbar wäre im Deutschen mit der Linken, als unbedingt mit unseren Grünen. Also weil letztlich, seitdem sie einen neuen Parteivorsitzenden haben, Zach Polanski, das ist ein Politiker, der in der Assembly in London sitzt, gehen sie stärker in eine linkspopulistische Richtung. Und aber auch gleichzeitig sind grüne Positionen nicht mehr ganz so im Vordergrund. Also das heißt, es geht sehr viel auch die Frage, wie geht man eben mit der Gesellschaft um? Aber es ist nicht unbedingt so, dass halt eben die grünen Themen oder das, was wir klassisch als grüne Themen sehen, dass das ein Hauptaugenmerk dieser Partei ist. Und ich glaube, es ist schon so, dass für linke Labour-Wählerinnen und Wähler damit eine ganz gute Alternative bereitgestellt ist. Und gleichzeitig ist es auch so, das hat sich jetzt in dieser Wahl auch gezeigt. Wir haben ja immer noch Your Party, dieses Projekt von Jeremy Corbyn, was mal vor einigen Monaten noch als durchaus interessante Variante gesehen wurde, aber was sich halt einfach gezeigt hat, dass halt letztlich die Grünen Your Party wirklich den Rang abgelaufen haben. Und wir haben aber eben in den Kommunalwahlen und halt eben aber auch in den Wahlen in Schottland und in gewisser Weise auch in Wales gesehen, dass das die Grünen durchaus jetzt als Alternative wahrgenommen werden und dementsprechend, also die in Schottland haben die Grünen 15 Sitze erhalten im Parlament und das ist ein Plus von 6 Sitzen. Also das ist schon nochmal eine ganze Menge und ich glaube, da zeigt sich schon, dass es auch darum geht, dass wir hier eine Alternative zu Labour am Ende haben.
Wenn wir einmal auf die Liberalen schauen, die sind ja in bestimmten Regionen stark. In Schottland haben sie ein bisschen verloren. Was gelingt denn bei denen in dieser lokalen Verankerung besser als bei anderen Parteien?
Ich glaube, die Liberalen haben es sehr gut geschafft, sich gerade in Wahlkreisen, wo am Ende immer noch die Konservativen stark sind, sich als Alternative zu den Konservativen zu präsentieren und auch einfach, ich glaube, lokale Politik durchaus gut zu machen. Gleichzeitig ist es, also wir haben jetzt durchaus interessante Wahlergebnisse. Also das Council in Richmond, also das ist Richmond upon Thames in der Nähe, also London im Endeffekt, hat 54 Councillor und alle 54 Councillor sind Liberaldemokraten. Also, das heißt, die Liberaldemokraten haben, glaube ich, sehr gut gelernt, wie man Kommunalwahlkampf macht. Sie haben auch gezeigt, dass sie bei der letzten Parlamentswahl 2024 sehr gut wissen, wie man mit dem First-Past-the-Post-System umgeht, weil sie ja 72 Sitze gewonnen haben. Und ich glaube, auch Wählerinnen und Wähler haben gelernt, was sie sozusagen, wo sie gut für die Liberaldemokraten stimmen können. Und ich glaube, die Liberaldemokraten haben aktuell ein bisschen das Problem, dass sie halt einfach medial überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und gleichzeitig haben sie aber auch, sie haben 155 Sitze dazu gewonnen bei jetzt den Kommunalwahlen. Und das zeigt halt auch nochmal, dass sie doch eine beständige Kraft sind. Und das ist einfach eine ganz interessante Entwicklung und dementsprechend halt, glaube ich, auch einfach eine Partei, die natürlich halt dann auch einfach weiter relevant bleiben.
Wir sind ja hier im Europa-Podcast und ich muss natürlich auch noch ein paar Fragen zur EU-UK-Beziehung stellen. Und Keir Starmer ist ja auch angetreten, um die Beziehung zur Europäischen Union vorsichtig zu verbessern, aber den Brexit nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Jetzt habe ich bei meiner Recherche und auch beim gelegentlichen Lesen der britischen Medien ja auch gesehen, dass es durchaus auch mal so eine Forderung gibt, zu sagen: Mensch, Labour, gibt euch einen Ruck, ja, macht eine Neuorientierung, eine Neubewertung des Kurses gegenüber der Europäischen Union. Können wir denn sehen, dass es jetzt eine grundsätzliche Veränderung gibt, von Starmer oder Labour, um das Verhältnis zur Europäischen Union ganz neu zu bewerten? Also quasi wieder zu sagen, wir kommen zurück und dadurch einen Befreiungsschlag vielleicht zu bekommen?
Starmer hat ja am Montag eine Rede gehalten. Also das war der erste, also Freitag wurde ja noch ausgezählt und dann hat er am Montag halt eben diese Rede gehalten. Und da hat er gesagt, er möchte Britain at the heart of Europe sehen oder in the heart of Europe. Und das ist so eine Formulierung halt, die hat John Major benutzt. Ob das jetzt so eine glückliche Wahl ist, weiß man nicht. Wenn man darüber nachdenkt, wie sozusagen auch unter Major sich die Konservativen entwickelt haben mit Blick auf die europäische Integration. Letztlich ist es aber so, dass Starmer in dieser Rede nicht gesagt hat, wir treten jetzt im europäischen Binnenmarkt bei oder wir möchten jetzt gerne wieder der Union an sich beitreten. Also das heißt, da die roten Linien, die Starmer-Regierung oder halt eben die Labour-Partei im Wahlkampf 24 aufgemacht hat, gelten immer noch. Das ist eben kein Wiedereintritt und es ist auch keine Personenfreizügigkeit und eben auch die Idee halt eben, dass man auf der einen Seite sich stärker integrieren möchte mit der Europäischen Union, aber auf der anderen Seite halt eben diese Grenzen immer noch einhalten würde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil das jetzt nicht ein konkretes Angebot halt eben für die Wählerinnen und Wähler. Und ich glaube, zu sagen, das wird schon damit halt irgendwie kriegen wir das Kind schon geschaukelt, ist eine Herausforderung. Und das andere, was glaube ich halt auch wichtig ist, weil diese innenpolitische Komponente in gewisser Weise ja eine Rolle spielt, ist es so, dass wenn wir uns angucken, wo Reform gut abgeschnitten hat, das ist in Gegenden, wo Leave-Wählerinnen und Wähler mit mehr als 60% damals 2016 für den EU-Austritt gestimmt haben, hat Reform im Durchschnitt 40% der Stimmenanteile geholt. Und in Bereichen, wo weniger als 40% der Bevölkerung 2016 Leave unterstützt haben, also für den Austritt aus der EU gestimmt haben, hat Reform nur um die 10% bekommen. Also das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich das nochmal anschaut, auch, dass letztlich wir seit dem EU-Referendum eine Konfliktlinie haben zwischen Leave und Remain, die ist gleich geblieben. Wählerinnen und Wähler wählen immer noch sehr stark Leave und sie wählen auch noch sehr stark im Sinne von Remain. Und das bedeutet halt einfach, dass wenn man ein Leave-Wähler ist, ist die Tendenz sehr hoch, dass man halt für die Konservativen oder für Reform stimmt. Und wenn man ein Wähler ist, der für die, also der damals mit Remain gestimmt hat, dann ist die Chance sehr groß, dass man halt eben ein Labour-Wähler ist, ein SNP, Plaid Cymru, die Grünen oder die Liberaldemokraten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn man das berücksichtigt, weil die Frage ist ja, haben die Wählerinnen und Wähler oder ist diese Debatte halt über Europa wirklich abgeschlossen? Und ich glaube, diese Debatte ist nicht abgeschlossen, sie ist aber auch nicht zu Ende geführt worden. Und man darf auch nicht vergessen, es ist nicht unbedingt das, was Wählerinnen und Wähler so wahnsinnig interessiert. Also Europa war ja noch nie ein Thema, was britische Bürgerinnen und Bürger bis zu dieser Zeit, dieser vergleichsweise kurzen Zeit, des Brexit-Prozesses, was Wählerinnen und Wähler so wahnsinnig interessiert hat. Und es ist halt wirklich das Hauptthema in Großbritannien für Wählerinnen und Wähler, ist die Lebenshaltungskostenkrise. Und da haben sie halt eben das Gefühl, dass die Labour-Regierung nicht ausreichend tut. Und das heißt, da wird nicht unbedingt eine Labour-Regierung das damit kompensieren können, dass sie Wählerinnen und Wählern sagt, toll, wir bewegen uns jetzt sehr viel näher an die Europäische Union und das war doch das, was ihr schon immer mal haben wolltet. Weil ich glaube, diesen Transfer, den die Labour-Regierung ja immer versucht zu machen, dieses, ja, wenn wir uns wirtschaftlich dann stärker integrieren mit der EU, dann sinken halt auch die Lebensmittelkosten und dann sinken natürlich halt auch die Lebenshaltungskosten und so. Das ist nett gedacht. Es ist aber einfach was, was halt schon von Wählerinnen und Wählern durchaus was abverlangt, dass sie diesen Transfer machen.
Jetzt möchte ich noch, wenn wir schon vom Brexit sprechen und du hast gesagt, 10 Jahre ist er jetzt alt, oder das Votum dazu, hat der Brexit dann das britische Parteiensystem jetzt nachhaltig ins Wanken gebracht?
Ich glaube, es ist vorher schon mal gewesen. Also wir haben schon Wahlen gehabt, wo UKIP überraschend gut abgeschnitten hat und wo letztlich die beiden Regierungsparteien Labour und Konservative an Stimmenanteilen verloren haben. Und ich glaube, das EU-Referendum hat wirklich eine langfristige Auswirkung auf das Verhalten der Wählerinnen und Wähler. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass diese Entwicklung vom Zwei-Parteien-System zu einem Fünf- oder Sechs-Parteien-System, die wir ja im Moment so ein bisschen beobachten und eben eine sehr viel stärkere Fragmentierung halt auch des Parteiensystems. Da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt unbedingt eine Konsequenz des Brexits ist, oder ob das nicht einfach, also da glaube ich, wesentlich mehr Faktoren einfach zusammenhängen, die auch dazu geführt haben.
Wenn wir jetzt auf die nächsten, ich würde sagen Wochen, aber vielleicht auch schon Tage schauen, gibt es Momente oder Ereignisse, wo du sagst, da müssen wir ganz besonders drauf achten?
Also ich glaube, es wird immer noch davon gesprochen werden, dass wir in Bezug jetzt auf Europa, wir warten halt auf das Datum des EU-UK-Gipfels, der entweder Ende Juni oder Anfang Juli stattfinden wird. Ich tippe so ein bisschen mehr auf Juli. Das liegt aber einfach daran, weil ich denke, man wird dieses Datum nicht zu nah am 23. Juni machen wollen, weil das ja das 10-jährige Brexit-Referendumsjubiläum ist. Und da erschließt sich mir im Moment noch nicht so ganz, wie die Regierung damit umgehen will. Also es ist klar, halt man hat eine hohe Erwartungshaltung, was da passiert. Man muss auch sagen, dass Nick Thomas Simmons, das ist der Minister in der Regierung von Keir Starmer, der zuständig ist halt eben für die Beziehung zur Europäischen Union, war jetzt auch gestern beim General Affairs Council und hat dort, und das hat er auch sehr öffentlich mehrfach erwähnt, wurde sehr stark publiziert von der Regierung, hat dort auch gesprochen und ist nach seiner Aussage oder nach Aussage der Regierung der erste britische Minister seit dem Brexit, der in einem General Affairs Council gesprochen hat. Das Thema war da Disinformation und Foreign Interference. Das ist natürlich halt eben einfach auch wirklich im Sinne halt eben der Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich durchaus eine interessante Entwicklung und auch eine positive Entwicklung. Aber ich glaube, was eine britische Regierung, die jetzt in einer Krise, in einer innenpolitischen oder auch innerparteilichen Krise steckt, nicht erwarten kann, und das haben wir ja auch in den Brexit-Verhandlungen gesehen, ist, dass die Europäische Union jetzt unbedingt darauf Rücksicht nimmt. Also, und das heißt, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden nicht einem Ex-Mitgliedstaat halt sozusagen oder einem Premierminister eines Ex-Mitgliedstaates besonders viel Gutes tun, weil am Ende ist es ja eine Verhandlung dahin, dahingehend halt auch, was die europäischen Mitgliedstaaten und eben die Europäische Union auch will. Also das heißt, ich glaube, es wird interessant sein, was hier kommt. Aber ich glaube, es wird nicht unbedingt, also wie gesagt, innenpolitisch wird es vergleichsweise wenig Auswirkungen vermutlich haben für die Wählerinnen und Wähler. Ich glaube da, und auf der anderen Seite wird halt einfach die Frage sein, wie viel Kapazität hat halt auch der Premierminister oder halt die Regierung, um damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, was wie gesagt spannend sein wird, und das werden wir erst im Sommer wissen, was da denn dabei rauskommt. Es gibt schon so ein bisschen Hinweise darauf, dass doch Dinge jetzt, die nicht einfach zu verhandeln sind, möglicherweise halt eben auf dem Weg zu einer Einigung sind. Und das ist ja auch was Positives. Aber wie es mit der Regierung weitergeht, das wird so ein bisschen die Frage sein. Und ich glaube, das ist letztlich muss man aber auch sagen, Wählerinnen und Wähler wollen nicht streitende Parteien sehen. Also in dem Sinne ist es auch ein bisschen so ein Schuss in den Fuß.
Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Einordnung der Wahlen. Auch mal abseits von einfach nur Zahlenmystik, sondern dass wir einfach auch mal die Zusammenhänge verstehen. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Minuten jetzt können. Vielen Dank für deine Expertise und vor allem ja auch so ein bisschen das Hineinschauen in die britische Seele, wenn man so möchte. Also, dass wir auch einfach verstehen, wenn wir von Großbritannien sprechen, dann ist das eben nicht ein Land, sondern es sind halt mehrere Landesteile und es gibt noch die lokale Ebene und es ist nicht alles nur London, auch wenn die Wahlen, wie wir jetzt gelernt haben, über die Zukunft der Regierung durchaus entscheiden können, und dort ja auch zu Verwerfungen führen. Und die Unsicherheit im britischen Parteiensystem hat Einzug gehalten. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Jahren dann irgendwie klärt und die anderen Parteien ihre Richtungsfragen geklärt haben. Meine Fragen hier an dieser Stelle haben sich geklärt. Vielen Dank, liebe Birgit, für deine Zeit, für deine Expertise und ich bin mir sicher, wir werden uns in diesem Jahr nochmal hier im Europa-Podcast hören. Vielen Dank und mach's
Dankeschön.
gut.